Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Nach Artikel 20 Grundgesetz ist die Bundesrepublik ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Heißt, seit 1949 gehört das sogenannte Sozialstaatsgebot zu den Grundprinzipien des deutschen Staats. Aber was heißt dieses Sozial genau? Steht es ausschließlich für soziale Marktwirtschaft? Klingt erstmal theoretisch, ist aber eine hochaktuelle Frage, wenn man sich die Kontroversen vor Augen führt, die es derzeit ja gibt, um die hohen Mieten zum Beispiel oder um das Bürgergeld. Schon in den ersten Jahren der Bundesrepublik wurde um die Auslegung dieses Sozialstaatsprinzips gerungen und der Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth hat damals eine bedenkenswerte Deutung vorgeschlagen. Konstantin Hühn erinnert daran.
Dass es also zur Überlebensbedingung für die Gesellschaft wird, aus einem Mechanismus auszubrechen, der noch glaubt, sich durch den Profit von riesigen Einzelunternehmungen regulieren zu können.
Schon früh bringt sich der Jurist und Politologe Wolfgang Abendroth, von 1950 bis 1972 Professor in Marburg, in die politischen Kämpfe der Bundesrepublik ein. Insbesondere in die Auseinandersetzung um das sogenannte Sozialstaatsprinzip in Artikel 20 des Grundgesetzes.
Die Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer hatte sich 1953 damit beschäftigt, mit dem Begriff des sozialen Rechtsstaats, einer zentralen fachlichen Diskussion über die Bundesrepublik, was für ein Staatswesen sie ist oder sein soll, zwischen Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat.
Der Rechtswissenschaftler John Philipp Thurn hat in seiner Dissertation die Sozialstaatsdebatte seit 1949 nachgezeichnet. Das Gros der Rechtsgelehrten besteht in den ersten Jahren der Bundesrepublik aus stark konservativen Juristen, zum Teil aus ehemaligen Nazis. Das gilt auch für die Staatsrechtslehrervereinigung. Manche dieser Staatsrechtler stellen damals die Gültigkeit des Sozialstaatsprinzips in Frage.
Insbesondere Ernst Forsthoff als ehemaliger NS-Staatsrechtler, der den Standpunkt vertrat, dass die rechtsstaatliche Form es eigentlich verhindere, dass der Staat auch im verfassungsrechtlichen Sinne ein Sozialstaat sein könne.
Forsthoff spricht sogar von einer Vernichtung des Rechtsstaats, sollte das Sozialstaatsprinzip anerkannt werden. Wolfgang Abendroth argumentiert dagegen.
Das entscheidende Moment des Gedankens der Sozialstaatlichkeit besteht also darin, dass der Glaube an die immanente Gerechtigkeit der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aufgehoben ist und dass deshalb die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Gestaltung durch diejenigen Staatsorgane unterworfen wird, in denen sich die demokratische Selbstbestimmung des Volkes repräsentiert.
Also es gibt eben die Sozialpflichtigkeit des Eigentums im Artikel 14, nicht nur die Möglichkeit der Enteignung, sondern es gibt insbesondere im Artikel 15 auch eine Vorschrift, die zur Sozialisierung, die zur Vergesellschaftung von Grund und Boden und Produktionsmitteln ermächtigt. Wenn man das alles zusammennimmt, auch mit dem Gleichheitssatz im Artikel 3, dann gibt es da genügend Anhaltspunkte, um zu sagen, das Parlament ist nicht dazu verpflichtet, aber die parlamentarische Mehrheit kann auf legalem Wege die Sozial- und Wirtschaftsordnung grundlegend umgestalten. Ja, und seine Position ist nun zu sagen, das ermöglicht eigentlich eine Einführung auch einer demokratischen Planwirtschaft oder einer sozialistischen Wirtschaftsordnung auf demokratischem Wege.
Teile der Gesellschaft, sogar innerhalb der CDU, sind in den ersten Jahren der Bundesrepublik durchaus offen für sozialistische oder planwirtschaftliche Elemente. Und tatsächlich, ein Jahr nach Abendroths Kommentar bestätigt auch das Bundesverfassungsgericht die Offenheit der Wirtschaftsordnung, erklärt der Verfassungsrechtler Stefan Rixen von der Universität Köln.
Auch in einer der ersten Entscheidungen des Verfassungsgerichts 1954 hat es gesagt, das Grundgesetz garantiert weder die wirtschaftspolitische Neutralität der Regierungs- und Gesetzgebungsgewalt noch eine nur mit marktkonformen Mitteln zu steuernde soziale Marktwirtschaft. Das heißt, immer, es müssen natürlich Grundrechte beachtet werden. Aber von dieser wichtigen Maßgabe abgesehen, legt das Grundgesetz nicht eine bestimmte Wirtschaftsordnung fest.
Jüngst hat etwa eine Expertenkommission zum Berliner Volksentscheid noch einmal festgestellt, dass die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne rechtlich möglich ist, obwohl Politiker das mit Verweis auf die Verfassung in Frage gestellt hatten. In den Details allerdings weicht die herrschende Meinung der Rechtswissenschaft in den späteren Jahren von Abendroth ab. Vor allem, was das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit angeht. Wenn der Sozialstaat etwa in die Eigentumsverhältnisse eingreift, ist das eine Gefahr für die individuelle Freiheit oder ihre Voraussetzung? Hier neigt die Rechtsprechung bis heute dazu, eher einen Gegensatz zwischen Freiheit und Sozialstaatlichkeit aufzumachen, sagt Stefan Rixen. Für Wolfgang Abendroth dagegen verhindert gerade die wirtschaftliche Ungleichheit die tatsächliche Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder, weil die Ärmeren von der politischen Macht und Planung der Vermögenden abhängig sind.
Deshalb besteht die wirkliche Alternative darin, ob man die unvermeidbare Planung der gemeinsamen Kontrolle aller am gemeinschaftlichen Produktionsprozess beteiligten Glieder der Gesellschaft unterstellt, deren oberste Entscheidungseinheit der Staat ist.
Für Abendroth sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit aufs Engste miteinander verschränkt. Das heißt einerseits, die sozialen Verhältnisse lassen sich nur demokratisch und im Einklang mit den Gesetzen verändern. Aber andersherum gilt auch, Demokratie, Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz lassen sich nur im vollen Maße verwirklichen, wenn der Staat soziale und wirtschaftliche Ungleichheit eindämmt und auch die Wirtschaft demokratisiert.
Dass auch eine rechtsstaatliche Demokratie auf die Dauer nicht funktionieren kann, wenn die Gesellschaft ansonsten völlig undemokratische Verhältnisse hat mit einer immer weiter auseinandergehenden Ungleichheit in den Vermögensverhältnissen, die ja auch zu politischer Macht oder Machtausübungsmöglichkeit dann führen, das kann man schon so verstehen.
Ein Thema, das sich zwar in den Urteilen des Verfassungsgerichts noch nicht widerspiegelt, aber in der rechtswissenschaftlichen Diskussion heute stärker in den Blick rückt, sagt Stefan Rixen.
Also wenn man sieht, dass wir Menschen, die sich in bescheidenen, schlechten sozioökonomischen Bedingungen bewegen, auch die Bereitschaft zu wählen niedrig ist, dann ist da ein offensichtlicher Zusammenhang und zugespitzt könnte man sagen, wer soziale Gerechtigkeit herstellt, der tut letztlich auch etwas Wichtiges dafür, dass politische Gleichheit wirklich gelebt werden kann.
Sozialstaat, das bedeutet eben auch, Demokratie in der Arbeitswelt anzustreben.